Herzlich willkommen, Folge 22 vom Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast, powered by Sport1. Wir haben Ostern überstanden, Eier essen und Hasen bemalen ist vorbei. Jetzt ist wieder 0815 Isolation, wir sitzen alle wieder in einem Boot. Und in unserem Falle ist das ein Vierer ohne Steuermann. Yannick Barkic, Markus Höhner, Thomas Wagner und Tobi Schäfer. Obwohl wir jetzt nicht in einem olympischen Ruderboot sitzen, weil da guckt man sich ja gegenseitig nur an den Hinterkopf. Ne? Wir sitzen in unseren Home Offices vor der Webcam. Ich grüße euch.
Ich grüße dich, Tobi.
Hallo, Tobi.
Hallo in die Runde.
Geiler Vergleich, Vierer ohne Steuermann. Sehr gute Eröffnung.
Wichtigste Erkenntnis für euch vom Lockdown bisher? Jetzt haben wir ja wirklich schon 4 Wochen auf der Uhr, so gefühlt.
Mir fehlt tatsächlich der Sport im Fernsehen als Unterhaltungsprogramm. Ich hatte dann auch mal so die fixe Idee, okay, es ist kein Fußball. Und dann denkst du dir irgendwie, aber was ist mit Eishockey oder sonst wie? Und sehr schnell enden die Gedanken, dass europaweit, weltweit, dass einfach kein Sport da ist. Und das fehlt mir tatsächlich als Freizeitelement.
Du guckst nicht die weißrussische Liga?
Diese Woche nicht, nächste Woche wieder.
Aber ich befürchte, und das finde ich, mir geht's genauso wie Markus, und ich befürchte, wir reden immer darüber, ob die Bundesliga und zweite Liga nochmal spielt. Ich befürchte, dass wir bis Ende des Jahres keine Sportveranstaltungen mit Zuschauern haben, und ich will mir gar nicht ausmalen, was das für Sportarten wie Handball, Eishockey, Volleyball bedeutet. Wenn ich lese, dass Flensburg und Kiel nur 5% ihres Etats aus Fernseherträgen bestreiten, der Rest über Zuschauer- und Sponsorengeld, dann macht mir das echt Sorge, weil ich bin auch jemand wie Markus, ich gucke einfach gerne Sport, nicht nur Fußball. Und persönlich, ich mache viel Sport, aber was ich nicht so ganz einfach finde, ist, wenn du abends ab 5 weißt, okay, also die Alternative, irgendwo rauszugehen, gibt's nicht. Heute Fernsehen, heute Buch oder Gläschen Wein. Also, ich meine, so sinnvoll das alles ist, müssen wir nicht drüber reden, aber ich finde jetzt nach 4-5 Wochen wird's dann schon auch ein bisschen schwieriger. Aber am Donnerstag gehe ich mit meiner Tochter ins Autokino, da freue ich mich drauf.
Oh, das ist ein Highlight. Was bei mir auffällt, ist, dass Einkauf mittlerweile richtig lange dauert. Also ich war jetzt am Ostersamstag oder Kar-Samstag, sagt man ja mittlerweile. Da gehe ich so eine Runde, ich gehe zum Markt, ich gehe kurz in den Rewe, kurz ins Käsehaus und dann noch zum Bäcker. Und ich habe wirklich 2 Stunden gebraucht, bis ich fertig war. Für einen Einkauf, der normalerweise so eine halbe Stunde dauert. Beim Bäcker habe ich eine halbe Stunde angestellt.
Ja, es ist wirklich wie so ein Clubgefühl. Man steht draußen in der Schlange und ein Türsteher entscheidet dann irgendwann, ob man rein darf. Man kommt sich vor wie auf so einem 90er-Jahre-Rave, weil ein paar einen Mundschutz tragen. Aber es ist irgendwie alles strange. Und was den Fußball angeht, ich bin ja großer Fan von diesen Real-Life-Spielen und habe mir gestern den ganzen Tag die WM90 reingezogen. Da fühlte man sich auf einmal wieder so jung.
Wo kamen die denn?
Sportschau zeigt da ab und zu mal so alte Klassiker. Und gestern war WM90-Tag, ja, das Achtelfinale gegen Holland und das Finale gegen Argentinien haben sie gezeigt. Sensationell.
Okay, geil.
Angesichts des 60. Geburtstages von Rudi Völler gestern.
Genau, sehr geil. Tante Käthe wird 60.
Hatte der mal was mit der dritten Liga am Hut? Nee, ne?
Nee, aber der unterstützt immer noch groß den OFC, den wir hoffentlich irgendwann in Liga 3 sehen dürfen. Sein erster Club überregional.
Der Biberer Bärsch.
Ah, der ist, genau. Der ist ja vielleicht nachher noch kurz Thema, wenn wir über die Saison 2010-2011 sprechen. Denn
du bist ja vorbereitet, Tobi, stark.
Da war Offenbach ja relativ lange Tabellenführer und ist am Ende trotzdem nicht aufgestiegen. Vorher noch zur Aktualität, was gibt's in der dritten Liga Neues? Aus sportlicher Sicht, Dominik Stahl hat in Unterhaching verlängert bis 2022. Das Schlauste, was man gerade machen kann, sich länger an einen Club zu binden, denn ich glaube, diejenigen, bei denen der Vertrag jetzt ausläuft, die zittern richtig, die wissen ja auch überhaupt nicht, was passiert.
Ja, ist ganz schwierig, auch für Bernhard Trares zum Beispiel, der Vertrag läuft ja aus bei ihm. In Mannheim, da weiß man ja überhaupt nicht, wie es weitergeht, ist eine ganz komische Situation, weil man ja schon ein Stück weit Solidarität zeigen muss, aber man muss ja auch irgendwo an sich selber denken und schwierig für die Personen, bei denen die Verträge jetzt auslaufen.
Also ich finde, in der dritten Liga kann ich das verstehen, weil da geht es wirklich um Existenzen. Also nicht verstehen kann ich, wenn Manuel Neuer 20 Millionen jetzt fordert und dann immer das moralische Vorbild des deutschen Fußballs sein will. Also da wird es mir echt ein bisschen anders. Wenn wir auf die dritte Liga gucken, glaube ich, dass es im Moment auch schwierig ist, für die Manager Kader zu planen. Du weißt gar nicht, in welcher Liga spielst du. Für viele Vereine gilt das ja. Du weißt gar nicht, wie sieht denn das nächstes Jahr aus mit Fernsehgeld? Wird überhaupt weitergespielt? Und du musst natürlich auch warten auf so eine Art Dominoeffekt, weil von oben runter ist das ja oft so, dass in der ersten Liga erst die Transfers getätigt werden, dann in der zweiten und so runter, bis da mal was in Bewegung kommt, finde ich sehr, sehr schwierig für einen Club in der dritten Liga.
Ich glaube, das hängt jetzt erstmal in erster Instanz alles an der Entscheidung, die sich am Mittwoch politisch ergeben wird. In welche Richtung geht das langsam? Die Vereine haben in der Videokonferenz am letzten Donnerstag miteinander getagt und für den Moment eigentlich entschieden, sie wollen erreichen, dass die Saison weitergespielt wird. Gleichermaßen hörst du dann aber praktisch zeitgleich zum Beispiel ein Statement aus Mannheim, was ich verstehen kann. Die sind Zweiter, die wären Zweiter. Wenn abgebrochen wird, würden die hochgehen, hätten dann Planungssicherheit. Und aus Mannheim hört man, wir wären eher dafür, die Saison abzubrechen. Also erstmal ist es ein Interessenkonflikt, der jetzt vorhanden bleibt. Und das, was Weggy sagt, von oben nach unten spielt das natürlich eine Rolle, dass du Verträge auch woanders erst unterschreiben kannst, wenn dort Gewissheit ist. Also insofern hängt alles voneinander ab.
Zuerst hieß es ja, Geisterspiele sind für die Vereine dann auch wesentlich teurer als ein Saisonabbruch. Jetzt heißt es teilweise aber wieder, nee, es ist auch genau andersrum. Sogar mit Geisterspielen wäre man am Ende doch noch ein bisschen besser dran als ein Saisonabbruch. Wo ist denn jetzt die Wahrheit?
Aber ich glaube vor allen Dingen erstmal das erste Problem, dass man in einer so heterogenen Liga wie der dritten Liga, wo jedes Jahr praktisch ein Drittel ausgetauscht wird, wo so viele Vereine jetzt nach oben oder unten schielen, Ambitionen oder Sorgen haben, da wirst du nie ein gemeinschaftliches Bild hinbekommen. Markus hat es gerade vollkommen richtig gesagt. Aus Sicht von Waldhof Mannheim und Duisburg würde ich sagen, naja, dann lass uns die Saison abbrechen. Ich würde das vielleicht auch sagen als Mannschaft wie Halle, die im freien Fall war. Als Mannschaft, die ihre Ziele nicht erreicht hat, würde ich natürlich sagen, wir spielen zu Ende. Und da möchte ich auch niemandem Egoismus vorwerfen, weil das einfach in der Natur der Sache drin liegt. Ich weiß nicht, es wird auch da unterschiedliche Dinge geben. Für Vereine wie Magdeburg, Duisburg, Kaiserslautern hängt unheimlich viel, oder den Löwen, am verkauften Ticket. Uerdingen zum Beispiel zahlt jedes Spiel 80.000 Euro drauf, weil die nach Düsseldorf gehen. Denen wäre es wahrscheinlich völlig egal. Oder sind die ja wahrscheinlich die Einzigen, die jetzt sogar noch Geld sparen in dem Ganzen. Also das ist schwer, über einen Nenner zu ziehen.
Ich glaube, der große Vorteil für manche Vereine wie 60, Lautern oder auch Duisburg ist, dass die ja viele Dauerkartenverkäufer haben oder auch Braunschweig. Da hofft man natürlich drauf, dass die Fans die Karten nicht zurückgeben und trotzdem die Einnahmen da bleiben. Deswegen hoffen die wahrscheinlich auch, dass die Saison dennoch weitergeführt wird.
Aber was ist denn in diesem Thema eure Meinung? Mir fehlt da eigentlich von Anfang an die führende, ordnende Hand. Genau das, was Weggy gerade angeschoben hat, dass du natürlich einen ganz großen Interessenkonflikt hast, alleine was die Zuschauereinnahmen angeht. Habe auch mit Duisburg gesprochen, bei denen sind das rund 250.000 Euro, die an Zuschauereinnahmen auf dem Zettel stehen. Das ist natürlich ein völliger Unterschied zu Bayern 2, Viktoria Köln, Uerdingen, was Weggy gesagt hat. Aber dann brauchst du doch eine führende Hand, die ein Gerechtigkeitsempfinden organisieren muss. Und mich wundert es eigentlich seit Wochen, dass man von einem Verband wie dem DFB so wenig hört. Sei es an Statement, sei es an Positionierung, sei es auch an wirtschaftlicher Positionierung in Form eines Rettungsschirmes oder unterstützende Gedanken. Ich finde, das ist echt still.
Bin ich bei dir, Markus. Also vor allem, weil der DFB ja anfangs angekündigt hat, dass er die Vereine in irgendeiner Art und Weise unterstützen möchte. Jetzt haben sie ja schon die Lizenzbedingungen angepasst, verändert. Ich weiß nicht, ob es damit getan ist. Also bin da auch sehr bei dir. Am Anfang wirkte das alles sehr harmonisch, als die Corona-Krise begann. Mittlerweile fängt das mittlerweile an zu bröckeln. Also auch die Vereine zwischeneinander, so die... Ja, die Fronten verhärten sich, sagen wir mal so.
Vor allem, wenn sie eins nicht haben wollen beim DFB, dann sind es wahrscheinlich, oder dann ist es eine Flut von Klagen oder Gerichtsprozessen nach der Saison, wenn sie jetzt irgendwie was entscheiden oder abbrechen. Das ist ja in England passiert, da haben sie ja gesagt, ab der siebten Liga wird alles beendet und jetzt klagen die ganzen Clubs gegen die Entscheidungen. Das will man sicherlich nicht haben und insofern bin ich auch großer Fan oder ich fordere auch größere Solidarität, die es ja schon gegeben hat, wie diese 20 Millionen der vier Champions League Clubs. Wo gehen die eigentlich hin? Hat das schon mal irgendjemand gesagt, wie das verteilt wird? Geht das in die dritte Liga auch zum Teil?
Nee, das ist angeblich für erste und zweite Liga.
So habe ich das auch verstanden.
War auch irgendwie für jeden 5 Millionen Geld aus einer Auslandsvermarktung. Da gab es ja auch Kritik daran, dass man das dann nicht irgendwo unter den Managern besprochen hat, sondern öffentlichkeitswirksam über die Medien. Weiß auch keiner genau. Ich bin bei euch, was Markus gerade gesagt hat, Yannick und du auch, Tobi. mir fehlt so ein bisschen zumindest der Diskurs, der Anstoß. Wo wollen wir denn hin? Hier haben wir zwei Alternativen oder sowas. Aber bei dem, wie es aussieht, wenn eine Saison abgebrochen bin, bleibe ich bei meiner Meinung, die ich schon vor 4 oder 5 Wochen hier mal kundgetan habe. Du wirst versuchen, so wenig Klagen wie möglich zu bekommen. Das heißt, du wirst versuchen, so vielen Clubs wie möglich etwas zu geben. Und das heißt, auf jeden Fall wird das für mich eine größere Liga sein. Denn du wirst keinen Absteiger haben, meiner Meinung nach. Du wirst aus der 4. Liga viele Vereine hochholen, zumindest alle, die Erster sind. Und dann ist ja auch die Verzahnung, wie ist denn das, 3., 2. Liga? Steigen dann 2 auf oder steigen 3 oder 4 auf? Das ist ja dann auch noch eine Frage.
Wir drehen uns total im Kreis, ne? Ich habe das Gefühl, wir reden jede Woche über das Gleiche, aber es ändert sich seit Wochen ja auch nichts. Diese Fragezeichen sind ja immer noch nicht beantwortet und es ist, wie ihr sagt, wir müssen jetzt erstmal den Mittwoch abwarten, was auf gesellschaftlicher Ebene entschieden wird, und der Sport steht ja sowieso ganz hinten an. Und Ralf Rangnick hat übrigens auch einen Solidarpakt zugunsten der Drittligisten angeregt und gefordert.
Ich glaube aber, dass das Fußball eh nicht mehr so aussehen wird, wie wir das kennen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass von den 56 Vereinen, die wir jetzt in Liga 1 bis 3 haben, dass davon 56 noch nach der Krise da sein werden. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen.
Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also das wird dann nach und nach bröckeln einfach.
Und das alle Male, da will ich nochmal auf den DFB zurückkommen, ohne eine wirtschaftliche Unterstützung, die bis heute angekündigt ist. Und das fehlt mir in der ganzen Geschichte. Da ist auch noch nie über Geld gesprochen worden. Ich weiß nicht, wie falsch liege ich mit der These, dass der DFB ein sehr reicher Verband ist. Ist das nicht der Moment, wo du auch gewisse Mittel miteinander teilst, nach gewissen Szenarien, die du sicher anlegen kannst?
Absolut.
Andreas Rettich hat übrigens bei einem Verteilungsvermögen mal einen ganz interessanten Ansatz, ich glaube da für die erste Liga, aber das könnte man auch kopieren auf die 3. Liga, dass du natürlich über die Lizenzierungsunterlagen einen sehr guten Schlüssel entwickeln kannst. Wer hat wie viel Zuschauereinnahmen und über so etwas durchaus auch Rückschlüsse ziehen kannst, relativ einfach, wer verliert dadurch wie viel Geld, und das wäre kein unfaires Verteilungsmodell, finde ich.
Ist definitiv eine Überlegung wert.
Aber ich glaube, dass du jetzt natürlich auch siehst, weil Tobi eben gesagt hat, es gibt ja schon noch eine Neuigkeit, du hast gerade über Stahl gesprochen, Klaus Schromm hat auch verlängert, also Unterhaching macht Nägel mit Köpfen, obwohl der Hauptsponsor ausfällt. Also entweder ist diese Aktiengeschichte so erfolgreich, oder man muss sagen, dass Unterhaching, die ja früher auch nicht finanziell auf Rosen gebettet waren, dass die so solide im Moment wirtschaften, dass die jetzt gerade in einer Situation, ich glaube Winkler geht nach Kaiserslautern, aber das ist der einzige Verein, der im Moment schon Nägel mit Köpfen macht.
Nägel mit Köpfen und auf Rosen gebettet. Wenn du jetzt im Doppelpass sitzen würdest, wärst du schon wieder arm.
Ich habe im Doppelpass, ich war jetzt 15 Mal da, ich habe noch nicht einmal bezahlt, das möchte ich betonen. Die Floskeln hebe ich mir vor euch auf.
Hast du einen Igel in der Tasche oder was?
Ich gebe einen aus beim nächsten Mal.
Nimmst du da eigentlich immer dein eigenes Kleingeld mit? Oder wird dir das zugeteilt?
Du gibst vorher der netten Assistentin, den gibst du einen Zehner und dann kriegst du das als Kleingeld zurück.
Geht das eigentlich jetzt kontaktlos mit Karte während Corona oder muss man es weiter mit Kleingeld zahlen?
Es wird Desinfektionsmittel gereicht, dass du danach direkt die Hände säubern kannst.
Wir könnten übrigens über ein Phrasenschwein nachdenken, wenn wir zurückkehren in Gottes grüne Wiese.
Können wir gerne machen.
Oh Gott, da werde ich so arm.
Und ich erst.
Zumal unser Partner ist ja Sport 1. Es wäre ja eine hausinterne Lösung und man könnte uns nicht vorwerfen, wir hätten das abgeguckt. Insofern, warum nicht? Aber ich glaube, das dauert noch ein paar Wochen, bis wir wieder in Gottes grüne Wiese dürfen.
Die Wiese renoviert gerade. Streicht alles. Der Peter macht alles schön.
Das ist schlau.
Wie findet ihr denn das Ding? Das ist ja in den 3. Ligen, habe ich das Gefühl, noch extremer. Also Joe Enox hat gesagt, er kann seinen Spielern nicht vorschreiben, was sie machen sollen, weil das dann gegen rechtliche Grundlagen verstoßen würde. Er darf nur Empfehlungen aussprechen. Andere trainieren schon wieder. Waldhof hat Markus eben angesprochen. Ich bin da so ein bisschen zweigeteilt. Dann wird immer gesagt, naja, das ist keine Solidarität. Auf der anderen Seite sage ich, Mannschaften können natürlich auch nichts dafür, wenn Bundesländer, in dem einen Bundesland wird es erlaubt, in dem anderen nicht. Und außerdem finde ich, wenn du noch nicht mal weißt, wann eine Saison losgeht, kannst du jetzt auch gar keine Vorbereitung so richtig planen. Wenn du wüsstest, am 2. Mai geht's weiter, dann kannst du die Belastung hochfahren. Wenn es aber vielleicht erst am 15. oder am 29. Mai losgeht, kannst du ja jetzt schon nicht im hochkonditionellen Bereich powern.
Und genau darauf warten ja jetzt alle, dass die Politik in den nächsten Tagen einen Rahmen vorgibt, aus dem du dann neue Regularien entstehen lassen kannst.
Mike Franz hat gesagt, dass das gar nicht so ungefährlich sei, wenn dann jetzt auf einmal alle wieder hochfahren auf 100%, dass die Verletzungsgefahr auch ziemlich hoch sei, wenn man von gar keinem Wettkampf auf vollem Wettkampf so schnell jetzt umschalten müsse.
Ja, die haben ja noch ein paar Wochen Zeit, oder? Also ich bin jetzt auch kein Trainingswissenschaftler, aber da haben die ja Experten im Verein, die das Ganze steuern.
Ich glaube, das Problem wird auch sein, wir haben ja auch eine gesellschaftliche Diskussion. Wir haben vor 2 Wochen noch festgestellt, dass es übrigens niemanden gab, weder in Politik noch in Gesellschaft, der gesagt hat, der Fußball darf gar nicht weiterspielen, weil wir haben andere Probleme. Jetzt habe ich das Gefühl, kippt das so ein kleines bisschen, weil halt auch Vertragsverlängerungen mit so viel Kohle und sowas im Raum stehen, dass viele sagen, warum soll der Fußball eigentlich eine Sonderbehandlung bekommen? Und ich glaube, das Gefährliche wird sein, wenn sie es in den Ligen machen, dass sie wirklich Heim- und Auswärtsspiele spielen, also dass Kaiserslautern zu einem Spiel nach Unterhaching fährt, als Beispiel, wo natürlich, wenn du wieder nach Hause fährst, Familie, das Ansteckungsrisiko auch groß ist und trotz Schnelltests dann plötzlich in einer Mannschaft 3 oder 4 angesteckt sind, dann sagen doch irgendwann die Leute, sag mal, habt ihr sie eigentlich nur alle, wir erzählen hier dauernd von Kontaktsperre und da steckt sich einer nach dem anderen an. Also ich glaube, dass die einzige Möglichkeit dieses Projekt ist, du hast 3, 4 Stadien pro Liga, die Mannschaften im Umkreis von 20 Kilometer im Hotel oder in der Sportschule unter Quarantäne. Und dann wird gespielt alle 3 Tage.
So soll es ja beim Baseball in den USA gemacht werden. Die wollen alle nach Phoenix gehen und wollen dann die komplette Saison, das sind ja bei denen auch gefühlt 5000 Spiele, wollen dann im Großraum Phoenix austragen, ohne Zuschauer.
Und in Silverstone sollen 7 WM-Rennen der Formel 1 hintereinander gefahren werden. Das ist kein Witz.
Das ist wirklich nicht so. Dein Ernst, echt?
Doch. Die haben eine Verpflichtung über 15 Rennen, die sie machen müssen. Und in Silverstone sitzen die ganzen Firmen. Und ich meine, das ist natürlich dann eine ganz andere WM, wenn das jetzt eine Strecke für jemanden ist, der die wie eine Westentasche kennt. Wahrscheinlich wird Lewis Hamilton 7 Rennen am Stück gewinnen oder sowas. Aber die spekulieren darüber.
David Coulthard meldet sich auch nochmal an.
Ja, und Jason Button, der Frauenheld. Jason Button, der Yannick Barkic unseres Podcasts.
Der heißt auch Jensen Button, nicht Jason Button.
Ja, stimmt. Ich wollte mich gerade selber bis Hashtag Korinthe wieder kam von unten. Entschuldigung. Nächster Fehler.
Seid ihr bereit für Audiobeweis History?
Klar.
Das machen wir seit ein paar Wochen, weil es nicht so viel zu bereden gibt. Gucken wir einfach zurück auf die vergangenen Jahre in der dritten Liga. Und wir sind heute angekommen im Jahr oder in der Saison 2010-2011. Was sonst noch geschah? Im Juli 2010 die Love Parade-Katastrophe von Duisburg. Oktober 2010 nach dem Grubenunglück in der Atacama-Wüste in Chile. Und nach 2 Monaten unter Tage wurden 33 Bergleute gerettet. März 2011, der damalige Verteidigungsminister Karl Theo, Maria Nikolaus, Johann Jeremy Pascal zu Gutenberg.
Silvester, du hast Silvester vergessen.
Ist wegen der Plagiatsaffäre zurückgetreten. Im März 2011 gab es ein Erdbeben in Japan und die Nuklearkatastrophe von Fukushima. April 2011, Prinz William und Kate Middleton haben geheiratet. Mai 2011, Osama Bin Laden wurde ausgeschaltet und Baden-Württemberg kriegt mit Winfried Kretschmann einen grünen Ministerpräsidenten und es gab damals in der Zeit Angst vor dem EHEC-Erreger, erinnert ihr euch? Da hat man, glaube ich, Durchfall von bekommen. Große Hysterie vor dem EHEC-Erreger. Es gab von Januar bis September 2011 855 Fälle, darunter 35 Todesfälle. Das mal so als Vergleich zu der Hysterie von heute.
Ganz kurz, darf ich noch eine kurze Geschichte erzählen, weil du gerade von dem Grubenunglück gesagt hast in Chile. Es war ein Topspiel damals bei Sky, Dortmund-Gladbach, ich glaube 3-0, dreimal Lucas Barrios. Und unser Ü-Wagenleiter fragte, scheiße, kann irgendeiner von uns Spanisch? Es konnte niemand Spanisch, ich hatte aber 6... Wochen war ich auf der Sprachenschule und habe versucht, mir Spanisch beizubringen und habe einfach mal so ein bisschen gesagt, naja, so 2, 3 Fragen werde ich schon hinkriegen an Lucas Barrios. Ich begann das Interview mit una noche especial und wollte einfach von ihm nur ein bisschen was über seine Gefühle hören. Und die Antwort von ihm war 2 Minuten 24, weil er gesagt hat, dass er den chilenischen Bergleuten diese Dinger da widmet. Und das Einzige, was ich gehört und übersetzen konnte, war Chile und Berg und habe dann irgendwie so eine 1-Minuten-Übersetzung daraus gemacht. Wahnsinn. Mein erstes und letztes Interview auf Spanisch.
Das sagst du im Megapack auch mal zu den Einheimischen, ne? Una noche especial. So fängst ja, genau. Du auch jeden Flirt an.
Und wie hast du es übersetzt? Einfach frei erfunden?
Ja, ich habe dann irgendwie gesagt, ja, das widme ich natürlich den Bergleuten in meinem Heimatland Chile und die brauchen viel Kraft, die Familien. Und ich habe an die gedacht, ich hab eigentlich, was man halt so sagt in so einer Situation. Ne?
Aber dieser Sprachkurs, wo war der? Im Heising, oder?
Da gab's, es gab da so eine kleine aus Costa Rica. Nein, nein, in Sylt.
Gucken wir auf die Drittligasaison 2010, 2011. Herbstmeister wurde Hansa Rostock, nachdem, wir haben es vorhin schon gesagt, die Kickers Offenbach lange Tabellenführer waren. Dann 6 Spiele vor Ende stand Braunschweig als Aufsteiger fest, Hansa Rostock ging als Zweiter hoch und Dynamo Dresden als Dritter durch einen Sieg in der Relegation gegen Osnabrück. Jetzt ihr zur Drittligasaison 2010-2011.
Daran erkennt man, Eintracht Braunschweig kann sogar ohne Antwerpen aufsteigen.
Und ich würde gern von Yannick mal wissen, weil Yannick, ich kann mir das echt nicht mehr zusammenreimen. Offenbach war so lange Tabellenführer, die hatten nachher, glaube ich, fast 30 Punkte weniger als Rostock oder als Braunschweig. Was ist denn da passiert eigentlich?
Ja, da erwischt du mich jetzt auf dem falschen Fuß. Ich gehe diese ganzen Historiengeschichten ja ganz anders an als Tobi. Der schaut sich ja immer irgendwie anscheinend Hinrundentabelle an, Rückrundentabelle. Ich schaue mir erstmal immer die Aufsteiger und Absteiger an. Deswegen würde ich es einfach so mal anfangen.
Okay. Oder lass mich mal gerade bei Offenbach reingrätschen.
Ja, oder so, genau.
Wenn ja, du gerne, Markus.
Ja, weil die kamen ja hoch. Ich erinnere mich allzu gut als Absteiger aus der zweiten Liga, als Gründungsmitglied der dritten Liga. Und haben sich da eigentlich gut platziert. Ich habe die Geschichte damals bei unserem Trailer erzählt, als es darum ging, Abstieg aus der zweiten Liga in die dritte Liga, als ich bei Köln-Kaiserslautern als Kommentator war und zwischenzeitlich Lautern abgestiegen war und dieser Fan da neben uns stand und bei einer vergebenen Chance in der 70. Minute mit seiner Faust, nicht etwa aggressiv, sondern aus Frust, aus Leidenschaft, auf diesen Metalltisch neben uns gehauen hat und plötzlich gucken wir darüber, Blut. Der hat sich die Hand blutig gehauen, weil sein FCK auf dem Weg in die dritte Liga war. Was mag diese Hand später in seinem Leben noch erlebt haben? Fakt ist, da hat sich Kaiserslautern gerettet und Offenbach ging rein in die dritte Liga. Hat sich da gut etabliert und in dieser Saison wurde es dann, glaube ich, wirtschaftlich sehr extrem. Sie standen ständig vor der Insolvenz, das Ganze gepaart, wie wir das oft auch bei anderen Vereinen erlebt haben, mit der Entscheidung, dass das Stadion neu gebaut werden musste. Und dann kam gerade in der Rückrunde, kam zu der wirtschaftlichen fehlenden Stabilität Theater und Trainer Wolfgang Wolf. Und dann konnte ich mich sogar daran erinnern, dann kam Thomas Gerstner aus der Versenkung. Und der übernahm da 2 Monate als Trainer und zwar komplett erfolglos, sodass er nach 2 Monaten wieder geschasst wurde. Und wer weiß, wer dann hinten raus noch eingesprungen ist? Der Almanach aus Klettenberg.
Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt sagen Oliver Reck oder Dieter Müller, aber ich kann es dir nicht sagen.
Dieter Müller. Oliver Reck, gute Idee, der kam ja später. Manni Binz war es tatsächlich, der dann noch eingesprungen ist, aber es langte dann nach diesem Absturz in der Rückrunde nur für Platz 7.
Stark. Aber Thomas Gerstner hatte zum Beispiel vorher total erfolgreich gearbeitet in Österreich. In Bielefeld war es auch ganz okay und Offenbach war dann für ihn der Sargnagel im deutschen Profifußball.
Ich habe da mal nachgeguckt. Wüsstet ihr, wo der heute ist?
Der macht irgendwas mit Damenfußball.
Sehr gut, oh, der ist ja nicht zu schlagen. Er trainiert die Frauenfußballmannschaft eines aktuellen Drittligisten.
Mit Frauen kennt er sich aus, der Vergi.
Also MSV Duisburg.
Echt? Das wusste ich nicht. Ich merke, ich bin heute, glaube ich, zu schlecht vorbereitet.
Aber erzähl doch was vom Parkplatz. Du hast doch irgendwas als Trainer vom
Parkplatz fallen lassen. Ja, das kommt später. Ich habe mir erstmal die Aufsteiger angeschaut. In dieser Saison, wer in die dritte Liga aufgestiegen ist. Das Besondere war, dass alle drei relativ souverän die Klasse gehalten haben. Angefangen mit dem ersten FC Saarbrücken, die den Aufstieg geschafft haben unter Dieter Ferner. Sagt euch der Name was?
Absolute FCS-Legende.
Mir überhaupt nichts, wirklich nicht.
Ja, und er durfte dann nicht weitermachen, weil er keine Lizenz hatte.
Genau, Jürgen Luginger hat dann übernommen und unter anderem hat Kai Gehring damals schon bei Saarbrücken gespielt und Saarbrücken hat sich verewigt mit einem 7:0 Auswärtssieg in Jena. Bis heute der höchste Sieg in der dritten Liga, gemeinsam mit Wien Wiesbaden, die ja, ich glaube, letztes Jahr war es, ganz bitter Fortuna Köln mit 7:0 geschlagen haben.
Wenn du Saarbrücken sagst, 7:0, Dieter Ferner ist heute Präsident vom 1. FC Saarbrücken, hat Dirk Lottner trotz Pokalsensationen und Tabellenführung entlassen und hat, glaube ich, am letzten Spieltag vor der Winterpause selbst übernommen und hat gegen Rot-Weiß Koblenz den Tabellenletzten 7:0 gewonnen. Und dann kam Lukas Kwasniok. 7:0 Saarbrücken, Dieter Ferner, wollte ich nur gerade sagen.
Muss man doch mal aufrollen, die ganze Geschichte.
Und 7:0, Veggi, warst du mit da? 7:0 von Wien Wiesbaden bei Fortuna Köln letzte Saison. Ich habe es kommentiert. Waren wir zusammen da?
Ich war im VIP-Raum und so viel Bier konnte ich gar nicht trinken, wie ich meiner Fortuna da. Es war schlimm. Es war ganz schlimm. Es war ganz, ganz schlimm.
Das erste Spiel von Kaczmarek.
Genau, wollte ich gerade sagen.
Zweiter Aufsteiger, der SV Babelsberg unter Dietmar Demuth, Rekordtrainer beim SV Babelsberg. Die haben auch relativ souverän die Klasse gehalten, sind mit Frahn und Stefan Kutschke aufgestiegen. Und dann hat unter anderem Dominik Strohengel bei denen gespielt. Viel interessanter finde ich aber den dritten Aufsteiger, VfR Aalen. Die sind ja das Jahr, zwei Jahre davor abgestiegen, sind mit Rainer Scharinger in die Saison gegangen. Und in der Rückrunde hat dann Ralf Hasenhüttl übernommen. Da hat dann die große Trainerkarriere angefangen von Ralf Hasenhüttl. Und jetzt kommt eine erste einfachere Quizfrage für euch. Ich glaube, ihr wisst es alle, aber ich stelle sie trotzdem. Welcher aktuelle Drittligatrainer war denn damals Co-Trainer unter Ralf Hasenhüttl?
Boah! Das ist aber ein super Thema, Hasenhüttl zu Ostern hier.
Boah, das ist ja Wahnsinn.
Oh Gott, das wäre die einfache von den beiden Fragen, okay.
Aber das ist aber jetzt nicht dein Ernst, dass du das als einfach betitelst, oder?
Ja, das haben wir auf jeden Fall schon mal thematisiert, glaube ich auch. Deswegen dachte ich mir, ja, ist vielleicht zu einfach. Aber also, welcher aktuelle Drittligatrainer war damals Co-Trainer unter Ralf Hasenhüttl und hat sozusagen...
In Aalen, oder was?
In Aalen, genau.
Boah, und der ist heute Cheftrainer?
Heute Cheftrainer. Kapitän damals war übrigens Aytac Zulu vom VfR Aalen. Ha, erwischt.
Ey, das ist aber schwierig. Habt ihr eine Ahnung?
Nee. Nee, ich bin gerade mal die Vereine durchgegangen, habe jetzt über Zulu gerade mal nachgedacht. Nee.
Dann löse ich auf. Michael Schiele.
Boah. Jetzt sind wir wieder in Chile.
Ist das jetzt ein Punkt für mich? Jetzt sind wir wieder in Chile.
Das ist aber eine starke Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Hut ab. Aber was du gerade für Namen genannt hast, ich finde zum Beispiel, dass Dietmar Demuth immer auch total unter dem Radar, der hat überall gut gearbeitet, wo der war, der hat fast überall Erfolg gehabt, war aber so ein ganz knurriger Typ und ich glaube, deshalb war der nicht für höhere Aufgaben, aber, also ich meine, in Babelsberg, was der zum Beispiel da rausgeholt hat, sensationell, muss man ganz ehrlich sagen.
Und die standen in Babelsberg, habe ich noch gesehen, im März noch auf einem Abstiegsplatz, waren zwischenzeitlich 7-mal sieglos und dann hat er ein Spiel bei Bayern 2 mit 2-1 gewonnen und hat dann eine Megaserie hingelegt und aus 10 Spielen 19 Punkte geholt und sich dann noch hoch auf Platz 13 katapultiert. Und die Demut gebe ich dir recht weg, ich fand den auch immer gut, St. Pauli war da auch super.
Ich habe auch mal eine leichte Frage für euch. Welcher Fußballspieler, der damals in der dritten Liga spielte, stand nur 3 Jahre später im erweiterten vorläufigen deutschen WM-Kader?
André Hahn.
Boah, das ist stark. Ja. Das ist stark. Hut ab.
In Koblenz.
Beim TuS Koblenz, genau. Ja.
Bei der TuS.
Und der zweite Nationalspieler, der in dem Jahr in der Liga gespielt hat?
Sandro Wagner.
Nee, da weiß ich, das bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich meinte Karim Bellarabi, Braunschweig.
Ja. Hat Eintracht Braunschweig sogar zum Aufstieg geschossen.
Mhm. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch gefühlt der Spieler, der aktuell den höchsten Marktwert hat von allen Drittligaspielern jemals.
Bellarabi.
Ja, wenn du jetzt mal Thomas Müller ausklammerst und die ganzen Bayern
Alaba,
Amateure, genau.
Mhm. Ah, übrigens Alaba, Yannick, ich habe ja dann beim letzten Mal habe ich ja gesagt, sag mal, bist du dir wirklich sicher? Es war definitiv richtig. Er ist der jüngste jemals.
Also ich habe mal geguckt, Sandro Wagner auch in der Saison 2 Spiele gemacht für die zweite von Bremen, 1 Tor. Dann noch so Leute wie Torben Hoffmann, der mit 36 in der Saison noch für Haching gespielt hat. Felix Groß, auch ein Drittligaspieler, ein ehemaliger damals. Dominik Drexler, damals in der dritten Liga für Erfurt. Und, das finde ich jetzt besonders tragisch, was für ein Jahr für Markus Piosek, den wir auch irgendwie jede Woche
erwähnen. Pio!
Rot-Weiß Aalen.
Oh. Genau. Er ist mit Dortmund abgestiegen 2010 und dann mit Aalen abgestiegen. Aalen ja eigentlich sportlich wären sie ja drin geblieben und sind dann ans Tabellenende gesetzt worden. Und genauso hat der TuS Koblenz verzichtet und so ging eigentlich nur ein sportlicher Absteiger tatsächlich runter.
Tobi, darf ich nur eins sagen? Es ist die TuS Koblenz. Normal sagt man immer der TuS, du hast recht, aber die Koblenzer haben sehr viel Auge darauf, dass es die TuS Koblenz ist. Das weiß ich nur, weil ich im Stadion Oberwert selbst zu Verbandsliga-Zeiten noch gespielt habe. Will dich nicht korrigieren, sondern will nur Zuschauerpost vermeiden.
Auf jeden Fall haben zwei eigentlich sportlich abgestiegene, Bremen 2 und schon wieder Burghausen, profitiert von finanziellen Schieflagen anderer Clubs. Also da wurde auch damals schon wieder das ganze finanzielle Dilemma der dritten Liga deutlich.
Ja. Wer war Trainer in Burghausen?
Mario Basler. Auch stark, ja. Ne? Punkteschnitt von 1,0. Ich wollte noch eine Sache zu Aalen sagen. Die hatten ja eigentlich eine ziemlich starke Führungsriege da. Wenn du siehst, Ari van Lent wurde Trainer beim Neuanfang, Co-Trainer Daniel Thune und Sportdirektor Ronny Maul. Also mit dem Trio könntest du eigentlich gut was reißen dieses Jahr in der dritten Liga.
Und wir reden über Rot-Weiß-Aalen.
Genau. Und bei Koblenz waren wir auch schon. Veggie, du bist ja Experte, sind ja unter Uwe Rapolder dann abgestiegen aus der zweiten Liga. Neuanfang unter Patrick Sander. Genau. Und Drittliga-Größen wie Ole Kittner, Markus Stegmann und so weiter.
Und Koshinat Co-Trainer.
Genau, Koshinat war Co-Trainer. Die haben eine relativ solide Drittligasaison gespielt und haben in dem Jahr im DFB-Pokal richtig groß aufgespielt. Also irgendwie Düsseldorf geschlagen und auch Hertha BSC geschlagen. Und da komme ich jetzt zu meiner zweiten schwierigeren Frage.
Oh Gott.
Also,
die schwierigere Frage.
Ich weiß, was er fragt.
Also.
Nein.
Also, in dem Spiel gegen Hertha BSC.
Ich weiß es.
Michael.
Ah, ich weiß es auch. Ja, ich weiß es auch. Ich weiß es.
Ich lass mich erstmal die Frage stellen. Also.
Nein. Tor des Jahres, ne? Oder Tor des Monats.
61,5 Meter.
Das ist nicht die Frage. Michael Stahl hat das Tor des Jahres geschossen. Der ARD-Reporter damals, Marc Schlümmer, hat das so schön gesagt. Aus der Mitte entspringt ein Schuss.
Gut, ja, muss man schon sagen. Gut.
Du hast es eben gesagt, aus 61 Metern getroffen. Und dieser Michael Stahl ist einer von zwei Drittligaspielern, die jemals das Tor des Jahres geschossen haben. Wer war der andere?
Boah,
so blöd. Du machst einem auch jede Freude kaputt hier.
Wahnsinn, wir jubeln hier schon rum. Das gibt's doch gar nicht.
Ich dachte, ich weiß auch mal was. Bin hier jubelnd durchs Zimmer gerannt. Wusste sogar die Meter.
Das ist eine fiese, schwierige Frage, ja.
Das gehört sich nicht.
In welchem Jahr war denn das andere Tor des Jahres?
2015, 2016.
Pass auf, der will nachgucken.
Ich kann euch auch den Verein sagen.
Ja.
Rot-Weiß Erfurt.
Rot-Weiß Erfurt. Ist das denn ein Spieler, den wir auch in der dritten Liga schon mal gesehen haben?
Ja.
Marcel Reichwein.
Der hat ja in dem Jahr in der dritten Liga getroffen. Marcel Reichwein ist falsch.
Und in welchem Jahr war das nochmal?
2015, 2016.
Boah, ist das schwer. Leck mich am Arsch. Ich kenne mal einen, beim Tust Mayen hat mal einer ein Tor geschossen oder einen Abschlag von einem Torwart von Salmrohr Wahlen oder wie der hieß. War das denn in einem Pokalspiel oder in einem Drittligameisterschaftsspiel?
Es war in einem Drittligameisterschaftsspiel.
Und war es das Tor des Jahres 2015 oder 2016?
2016.
Moment, pass auf. Das war aber jemand, der war eine Erfurt-Legende, ne? Also der hat viele Tore geschossen.
Ja. Ich meine, er spielt heute irgendwo in der vierten Liga, Regionalliga Nordost.
Komlott?
Stark, Veggie ist auf dem richtigen Weg. Carsten Kamlott.
Carsten Kamlott, oh. Das wäre aber zumindest ein halber. Das wäre aber zumindest ein halber normalerweise.
Das ist eine sehr schwierige Frage. Das Tor ist super schön. Setze ich auch nochmal rein.
War das nicht so eins mit der Hacke, das der hinten gemacht hat? Der flog rein und das war ein Tor wie Fritz Walter. Der hat einen Hecht gemacht und die Flanke kam nach hinten. Und dann hat er den mit der Hacke über sich selber so einen Hackenfallrückzieher praktisch gemacht, oder?
Genau das. Zlatan Ibrahimovic-Style.
Hast du gesagt 2016?
Der Kölner Stadtteil Klettenberg wird jetzt auch in Almanach umbenannt. Thomas Wagner aus Köln, Almanach.
Nee, ich bin Wikipedia. Aber 2016, das müsste doch dich freuen, Tor des Jahres. Das weiß ich nämlich damals noch.
Marcel Risse.
Marcel Risse in der letzten Minute. Ich habe das ganz objektiv kommentiert.
Yannick, du hast doch eben gesagt, das wäre 2016 gewesen, das Tor des Jahres.
In der Saison 2015, 2016.
Ja, und dann habe ich gefragt, welches Jahr, und dann hast du gesagt 2016. Und dann habe ich gegoogelt und habe ich Marcel Risse gefunden.
Okay, dann war das nicht ganz wasserdicht.
Ja. Aber Komlott war auch nicht so schlecht. Kompott, Carsten Kompott.
Aber Marcel Risse ist viel zu gut für die dritte Liga. Stichwort dritte Liga und erster FC Köln, da bin ich wirklich drüber gestolpert, dass bei Rot-Weiß Erfurt, die wir gerade hatten, in unserer Saison hier, 10-11, Dominik Drexler, also vor so vielen Jahren, Dominik Drexler, jetzt beim ersten FC Köln, relativer Stammspieler in der ersten Liga, in der dritten Liga gespielt hat. Unter Trainer Stefan Emmerling.
Stefan Emmerling, der hat in Erfurt gut gearbeitet, muss man auch sagen.
Ja. Und eigentlich müsste, das habe ich nicht nachgeguckt, aber aus dem Kopf müsste Patrick Helmes, der jetzt am Sonntag Gast beim Doppelpass war bei Sport 1, müsste sein Co-Trainer gewesen sein.
Aber der war zweimal da, der Emmerling in Erfurt. Der war einmal sehr erfolgreich und ist dann beim zweiten Mal, ist der Emmerling mit Helmes gekommen. Da war aber finanziell eigentlich schon alles Amadeus am letzten. Und in dem Jahr sind die dann, glaube ich, auch abgestiegen, weil die aber eh schon abgeschlagen waren.
Du hast recht, das muss später gewesen sein, stimmt.
Markus, das mit Dominik Drexler habe ich eben schon erzählt, ne? So gut hörst du mir zu.
Habe ich nicht gehört.
Doch, das hat der Tobi gesagt, ganz am Anfang. Aber ich fand es so schön, wie du gerade so einen FC-Erguss hattest und dann wollte dich auch niemand unterbrechen.
Ich schäme mich.
So, was haben wir noch? Wir haben die Sanifair-Sause vergessen. Vom Hermsdorfer Kreuz.
Der ja, FC die, Hansa, das müsst ihr jetzt machen.
Also das ist, der FC Hansa Rostock ist dann, ist ja aufgestiegen in dieser Saison und ganz sensationell auf der Busfahrt zum Auswärtsspiel zum FC Bayern München 2. Es war nämlich so, dass Wien Wiesbaden am Samstag bereits gespielt hat, 0-1 verloren hat, zu Hause gegen Erfurt. Und Rostock hatte am Sonntag das Spiel in München. Und kurz hinter Leipzig auf der A9 kam dann die Meldung rein, Wien Wiesbaden verliert zu Hause gegen Erfurt. Und dadurch war Hansa Rostock dann eben aufgestiegen. Und das feierten die Jungs dann auf einem Rastplatz. Mit Trainer Peter Vollmann.
Welcher Rastplatz war das?
Soweit bin ich noch nicht in der Recherche, aber irgendwo kurz hinter Leipzig auf der A9 am Hermsdorfer Kreuz. Du weißt doch, was da ist.
Also nicht auf der A7, deiner Lieblingsautobahn.
Nee, leider nicht. Aber die A9 ist auch nicht schlecht. Schön breit, kannst du gut fahren.
Tolle Dinger, die hier rausgesucht wurden. Markus, hast du noch was zu Dominik Drexler oder sowas?
Nee, aber zu Toni Leisner, um wieder beim ersten FC Köln dran zu bleiben. Ich habe nämlich gesehen, dass der in dieser Drittligasaison sein erstes und auch einziges in dieser Saison Drittligaspiel, also sein erstes Profispiel gemacht hat. Für wen?
Dynamo Dresden?
Jo. Ich hätte auch gesagt, ja.
14 Minuten gegen Unterhaching. Er ist ja auch gebürtiger Dresdner. Und ich habe eben gesehen, Dresdner, wie alle, dass sie Dritter geworden sind und in Relegation gegangen sind. Und ich sitze hier tief im Westen mein Leben lang. Und ich kann mich einfach gut erinnern, es gibt so Mannschaften, und da merke ich doch, dass ich auch so ein traditionsdenkender Fußballfan bin, wo du immer wieder zwischendurch, auch als sie in die Regionalliga sogar abgestürzt sind, im Kicker geguckt hast, wo stehen die denn eigentlich? Was machen die gerade? Ich weiß nicht, ob euch das auch so ging.
Natürlich.
Dynamo Dresden, St. Pauli, Kickers Offenbach, Rot-Weiß Essen, jetzt mittlerweile auch Alemannia Aachen, Saarbrücken. Das sind aber diese Mannschaften, da, es waren immer die, sagen wir mal, 10, 12 Mannschaften, wo du drauf geguckt hast, oder ich, wie entwickeln die sich? Und ich erinnere mich, dass ich mich auch sehr gefreut habe, dass Dynamo Dresden dann den Sprung geschafft hat in der Relegation, natürlich hart gegen Osnabrück. Und insofern habe ich mich damals für Dresden gefreut, für Osnabrück, als jemand, der aus dem Westen kommt und VfL Osnabrück da auch immer ein gutes Verhältnis hatte. Was schade, aber für Dynamo habe ich mich eben gefreut. Torwart Benny Kirsten. Sohn von Stürmerlegende Ulf.
War aber nicht unangefochten. Die haben irgendwie gewechselt. Die hatten, ich glaube, Kirsten hatte 17 Einsätze und der andere 22 oder sowas. Ich habe jetzt den Namen wieder vergessen, aber ich weiß noch, dass Kirsten, die Torhüterposition war damals so sehr umstritten bei Dynamo Dresden.
Aber auch ansonsten, wenn du drauf guckst, was da noch Florian Jung wird aus dem Kopf, der kam aus der Löwenjugend, den habe ich damals schon in Juniorenländerspielen gehabt, der hat auch einen U-Europameistertitel mitgewonnen. Robert Koch, bekannt durch sein Institut. Timo Röttger ist immer noch unterwegs, aber den haben wir immer noch. Und Mike Kegel, den wir bis vor ein paar Jahren noch, bis letzte Saison noch gesehen haben bei Fortuna Köln, die Dynamo-Legende.
Spielt jetzt wieder da bei Fortuna, ne? Nach seinem Kreuzbandriss.
Ehrlich?
Sebastian, ja genau. Sebastian Schuppan ist war auch noch mit dabei.
Stimmt,
bei
richtig,
Dresden.
Ja.
Und der hat sozusagen seine zweite Relegation dann schon gewonnen, nachdem er ja mit Paderborn gegen Osnabrück auch gewonnen hat.
Und Osnabrück ist übrigens nicht gut in Relegation. Außer dem einen, wo Uwe Brunn der Held war, immer verloren.
Ja. Und ein ganz bitteres Jahr für die Familie Flottmann, weil Spieler Daniel Flottmann ist ja dann mit Rot-Weiß Aalen abgestiegen, zwar nicht sportlich, aber zumindest am grünen Tisch. Und Trainer beim VfL Osnabrück war Heiko Flottmann, der Vater. Aber die Jahre der Flottmann sollten ja noch kommen.
Beim Vater? Stark, stark, wirklich stark. Ich gucke übrigens auch immer nach den Stuttgarter Kickers und nach Tennis Borussia Berlin. Habe ich auch immer ein Auge drauf.
Da war ich als, wie alt mag ich da gewesen sein? Keine Ahnung, 13 Jahre. Erster FC Köln gegen Tennis Borussia Berlin. Als Zuschauer. Endergebnis?
7-4.
Fast. Aber schon wieder legendär. Du bist ja, irgendwann komme ich hier mal dahin und dreh dir den Ton ab. Das gibt's ja nicht.
Wie war's denn? Wie ist denn aus?
8-4.
Oh, das ging aber wirklich, war nicht so schlecht von mir.
Halbzeit genau 4-2.
Also schön geteilt, das Ganze.
Ja, nicht schlecht von dir. Also hör mal, die Nummer mit Wayne Gretzky, die hat mich wirklich noch mehrere Tage begleitet. Zwischen 3 und 4 Uhr morgens, wenn ich hochgeschreckt bin und die Zahl 894 vor mir sah. Also das war abartig.
Eine Sache sollten wir vielleicht noch besprechen, ganz kurz. Spieler der Saison wurde Alexander Esswein von Dynamo Dresden und wechselte dann in die Bundesliga zum 1. FC Nürnberg für 200.000 Euro. Auch nicht so verkehrt.
Und später dann sogar mit ein paar Spielminuten, glaube ich, deutscher Meister in Wolfsburg geworden. Also hat ein paar Spiele gehabt unter Felix Magath sogar noch.
Und wie ich finde, hatte immer mehr Talent und gute Anlage, als er letztlich auf den Platz gebracht hat.
Mein Vater hat früher schon gesagt, wenn Spieler zu schön sind, dann setzen sie sich nicht durch, weil ihnen im Leben alles zufliegt. Das weißt du, Markus, wie das ist. Alexander Esswein, glaube ich, war zu schön.
Das ist ja mal die Erkenntnis des Tages. Das nehme ich mal mit.
Dann sehen wir dich ja vielleicht doch noch irgendwann in der Bundesliga, Thomas.
Ja, ich habe das schon verstanden, Tobi. Dankeschön. Du weißt, ich komme mir über Charme.
Wir haben den dominierenden, überragenden Meister praktisch nicht erwähnt, nämlich Eintracht Braunschweig.
Doch, man kann auch aufsteigen in Antwerpen, hast du gerade eben erzählt.
Ja, super, ganz toll. Nein, weil ich habe dieses herrliche Zitat gelesen von Thorsten Lieberknecht, der damals U19-Trainer war und nach Möhlmann übernehmen sollte. Und der hat gesagt, ich kam auf die Geschäftsstelle, es ging um die Existenz des Vereins und plötzlich guckten mich alle an. Und das finde ich, das ist schon eine extreme Geschichte, diese Lieberknecht-Story in Braunschweig. Der ganz tolle Dinge, der hat sie erst hochgeführt in die dritte Liga, dann eben dieser Aufstieg mit Bellarabis Tor in Unterhaching, 6 Spieltage vor Saisonende schon klargezogen. Und dann ist er ja bekanntlich 2013 auch wieder in die erste Liga aufgestiegen, ja nicht auch wieder, sondern nach 28 Jahren mit Eintracht Braunschweig. Dass er es auch nach unten kann, haben wir natürlich in den letzten Jahren auch erlebt.
Welcher Spieler, der später sogar bei einer Europameisterschaft ins All-Star-Team gewählt wurde, war eine Legende bei Eintracht Braunschweig, aber zu Erstliga-Zeiten?
Paul Breitner,
genau.
Wäre richtig, okay, schon mal ein halber Punkt für euch, aber es gibt noch jemanden.
Poppy Woda.
Überragend. Ganz ehrlich, Markus, muss ich sagen, ganz stark. Stimmt. Danilo Poppy Woda. Aber heute haben wir ja alle Punkte gemacht.
Ganz viel Glück dabei, du. Ganz viel Glück dabei, weil wenn du dich an diese Zeiten von Eintracht Braunschweig, die ich ja auch so als Kind dann miterlebt habe, ne, dann sind das einfach die Bernd Franke noch im Tor. Dann
klar,
sind das
der Adler diese, von Braunschweig. Ja, Franz Merkoffer.
Merkoffer, richtig.
Warum
sagt ihr beide nichts, Tobi und Janik?
Ich höre einfach nur noch zu.
Opa erzählt vom Krieg.
Und oh je, boah, ist der süffisant. Geh mal in die frische Luft, das ist ja Wahnsinn.
Ja, Jungs, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und dann geht es um die Saison 2011-2012. Oder aber wir haben wieder ganz viel Aktualität, weil sich bis dahin einfach doch irgendwie was getan hat, was die aktuelle Saison angeht. Es bleibt spannend. Wir wünschen allen von euch da draußen weiterhin eine gute Zeit. Bleibt gesund, liked uns bei Insta, bewertet uns bei iTunes. Da würden wir uns sehr freuen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder im Audiobeweis. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.